Immerwährende Strafe. Bibellektion für Sonntag, den 5. Mai 2024. Hier kommen die entsprechenden Abschnitte aus dem Buch Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift von Mary Baker Eddy. Die Wissenschaft des Christentums kommt mit der Worfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Die Wissenschaft wird Gott richtig erklären und das Christentum wird diese Erklärung und ihr göttliches Prinzip demonstrieren, indem es die Menschheit physisch, moralisch und geistig bessert. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Die christliche Wissenschaft erhebt sich über den Augenschein der körperlichen Sinne. Aber wenn du dich nicht selbst über Sünde erhoben hast, dann beglückwünsche dich nicht zu deiner Blindheit gegenüber dem Bösen oder zu dem Guten, das du weißt, aber nicht tust. Ein unehrlicher Standpunkt ist alles andere als christlich-wissenschaftlich. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Jesu Gebet, vergib uns unsere Schuld, nennt auch die Bedingungen für Vergebung. Als er der Ehebrecherin vergab, sagte er, geh hin und sündige nicht mehr. Wenn wir wie ein Pendel zwischen Sünde und der Hoffnung auf Vergebung hin und her schwingen, während Selbstsucht und Sinnlichkeit ständig Rückschritte verursachen, wird unser moralischer Fortschritt langsam sein. Wenn die Sterblichen zur Forderung Christi erwachen, machen sie Leiden durch. Das veranlasst sie, wie Ertrinkende kraftvolle Anstrengungen zu machen, um sich zu retten. Und durch Christi kostbare Liebe werden diese Anstrengungen von Erfolg gekrönt. Jede Qual der Reue und des Leidens, jedes Bemühen um Besserung, jeder gute Gedanke und jede gute Tat wird uns helfen, Jesu Sühnopfer für Sünde zu verstehen und wirksamer zu machen. Doch wenn der Sünder fortfährt, zu beten und zu bereuen, zu sündigen und betrübt zu sein, dann hat er wenig Anteil an der Versöhnung, an dem Einssein mit Gott. Denn ihm fehlt die praktische Reue, die das Herz umwandelt und den Menschen befähigt, den Willen der Weisheit zu tun. Wer das göttliche Prinzip der Lehren und der Praxis unseres Meisters nicht wenigstens teilweise demonstrieren kann, hat keinen Teil an Gott. Wenn wir in Ungehorsam gegen ihn leben, sollten wir uns nicht in Sicherheit wiegen, auch wenn Gott gut ist. Es gibt keine Heuchelei in der Wissenschaft. Prinzip ist gebieterisch. Du kannst ihm nicht durch menschlichen Willen trotzen. Die Wissenschaft ist eine göttliche Forderung, nicht eine menschliche. Ihr göttliches Prinzip, das immer richtig ist, bereut niemals, sondern besteht auf dem Anspruch der Wahrheit, indem es den Irrtum auslöscht. Die Vergebung durch die göttliche Barmherzigkeit ist die Zerstörung des Irrtums. Wenn die Menschen verstünden, dass ihre wirkliche geistige Quelle alle Glückseligkeit ist, dann würden sie darum ringen, ihre Zuflucht im Geistigen zu finden und hätten Frieden. Aber je tiefer der Irrtum, in den das sterbliche Gemüt gesunken ist, desto heftiger ist der Widerstand gegen die Geistigkeit, bis der Irrtum sich der Wahrheit ergibt. Gerichte und Geschworene richten und verurteilen die Sterblichen, um das Verbrechen einzuschränken, um Gewalttaten zu verhindern oder zu bestrafen. Zu sagen, dass diese Gerichtshöfe für das fleischliche oder sterbliche Gemüt nicht zuständig seien, hieße, allen Dagewesenen zu widersprechen und zuzugeben, dass die Macht menschlicher Gesetze auf die Materie beschränkt ist, während das sterbliche Gemüt, das Böse, das der wirkliche Gesetzesbrecher ist, sich über die Gerechtigkeit hinwegsetzt und der Gnade anempfohlen wird. Kann Materie ein Verbrechen begehen? Kann Materie bestraft werden? Kannst du die Mentalität vom Körper, über den die Gerichte urteilen, trennen? Das sterbliche Gemüt, nicht die Materie, ist in jedem Fall der Verbrecher, und das menschliche Recht schätzt das Verbrechen dem Motiv entsprechend richtig ein, und die Gerichte fällen vernünftigerweise das Urteil demgemäß. Es gibt weder eine gegenwärtige noch eine ewige Partnerschaft zwischen Irrtum und Wahrheit, zwischen Fleisch und Geist. Gott ist ebenso unfähig, Sünde, Krankheit und Tod zu erzeugen, wie es ihm unmöglich ist, diese Irrtümer an sich selbst zu erfahren. Wie ist es ihm dann möglich, einen Menschen zu erschaffen, der dieser Dreiheit von Irrtümern unterworfen ist? Den Menschen, der zum göttlichen Gleichnis geschaffen ist? Schafft Gott aus sich selbst, aus Geist, einen materiellen Menschen? Geht das Böse aus dem Guten hervor? Begeht die göttliche Liebe einen Betrug an der Menschheit, indem sie den Menschen zu Sündigen geneigt macht und ihn dann dafür straft? Würde irgendjemand es weise und gut nennen, die Urform zu schaffen und dann das zu strafen, was von ihr abgeleitet wird? Wenn das materialistische Wissen auch Macht ist, so ist es doch nicht Weisheit. Es ist nur eine blinde Gewalt. Der Mensch hat viele Künste gesucht, aber es hat sich für ihn noch nicht bewahrheitet, dass das Wissen ihn von den verheerenden Wirkungen des Wissens erlösen kann. Die Macht des sterblichen Gemüts über seinen eigenen Körper wird kaum verstanden. Das Leiden, das das sterbliche Gemüt aus seinem fleischlichen Traum aufweckt, ist besser als die falschen Freuden, die zur Fortdauer dieses Traums beitragen. Fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann, sagte Jesus. Ein sorgfältiges Studium dieser Schriftstelle zeigt, dass das Wort Seele hier einen falschen Sinn oder materielles Bewusstsein bedeutet. Das Gebot war eine Warnung, sich zu hüten, nicht vor Rom, dem Satan oder Gott, sondern vor der Sünde. Krankheit, Sünde und Tod sind keine Begleiterscheinungen von Leben oder Wahrheit. Kein Gesetz stützt sie. Sie haben keine Beziehung zu Gott, auf die sie ihre Macht gründen könnten. Sünde schafft ihre eigene Hölle und Güte ihren eigenen Himmel. Die Zerstörung der Sünde ist die göttliche Methode der Vergebung. Das göttliche Leben zerstört Tod, Wahrheit zerstört Irrtum und Liebe zerstört Hass. Sünde, die zerstört ist, braucht keine andere Form der Vergebung. Ist es nicht so, dass Gottes Vergebung, wenn sie eine Sünde zerstört, die endgültige Zerstörung aller Sünde voraussagt und mit sich bringt? Wer den Verlust menschlichen Friedens erfahren hat, spürt der nicht ein stärkeres Verlangen nach geistiger Freude? Das Streben nach dem himmlischen Guten kommt sogar schon, bevor wir entdecken, was zu Weisheit und Liebe gehört. Der Verlust irdischer Hoffnungen und Freuden erhält für manches Herz den aufsteigenden Pfad. Die Schmerzen der Sinne belehren uns bald, dass die Genüsse der Sinne sterblich sind, Freude jedoch geistig ist. Die Schmerzen der Sinne sind heilsam, wenn sie uns angenehme, aber dennoch falsche Vorstellungen entreißen und die Neigungen vom Sinn in die Seele verpflanzen, wo die Schöpfungen Gottes gut sind und das Herz erfreuen. So ist das Schwert der Wissenschaft, mit dem Wahrheit den Irrtum enthauptet, damit die Materialität der höheren Individualität und Bestimmung des Menschen Raum gibt. Die Zeit rückt näher, in der das sterbliche Gemüt seine körperliche, strukturelle und materielle Grundlage aufgeben wird, in der das unsterbliche Gemüt und seine Formationen in der Wissenschaft erfasst und materielle Auffassungen die geistigen Tatsachen nicht mehr beeinträchtigen werden. Der Mensch ist unzerstörbar und ewig.